Dann würde ich sagen, Detlef Nackert.
Ja, ich fasse mich ein bisschen kürzer, weil ich bin ja vorhin schon eingespielt worden mit diesem Interview im Deutschlandradio Kultur. Insofern ist ja meine Position zu vielen Dingen hier schon klar geworden, für diejenigen jedenfalls, die schon etwas früher heute hier gewesen sind. Ein paar Bemerkungen möchte ich machen zu den Medienreaktionen. Gerd hat zu der Struktur der Publikation etwas gesagt, hat gesagt, wie der Ablauf dieser, ich will jetzt nicht sagen Verhöre, aber Anhörungen gewesen ist. Klar ist, dass es sich hier nicht um Gerichtsverfahren, auch wenn wir den Begriff Parteigericht verwendet haben, gehandelt hat, sondern es war im klassischen Sinne ein Parteiverfahren. Ein Parteiverfahren, wie es eigentlich auch aus den Zeiten vor dem Sonderparteitag kannten, nur in einer völlig anderen politischen Situation und dadurch also auch durch andere Gremien. Es gab keine zentrale Parteikontrollkommission mehr. Werner Eberlein hatte dieser Kommission noch vorgesessen bis zum Sonderparteitag. Also wenn ich Sonderparteitag sage, dann meine ich über diesen außerordentlichen Parteitag vom Dezember 1989. Und diese Gesprächsrunden, diese Anhörungen waren tatsächlich von unterschiedlicher Qualität und von unterschiedlichem Niveau, das ist ja auch schon gesagt worden. Natürlich konzentriert sich der Zuhörer häufig auf Egon Krenz, auf Günter Schabowski, vielleicht hier auch noch auf Siegfried Lorenz, weil der ja Mitglied geblieben ist. Werner Eberlein blieb auch Parteimitglied, der ist aber aus Krankheitsgründen gar nicht zu einer Anhörung gekommen. Mit dem ist das Verfahren später durchgeführt worden. Der blieb Mitglied der Partei. Da haben eine ganze Reihe von Dingen eine Rolle gespielt bei seiner Person. Zum einen spielte natürlich eine Rolle, aus welcher Familie er stammte und wie man Anfang der 40er Jahre in der Sowjetunion mit seinem Vater, Hugo Eberlein, der zur Führerspitze der KPD gehörte, umgegangen ist. Der wurde nämlich dort in dieser zunächst mal in ein Lager verbannt. Und später ist er dann erschossen worden. Werner Eberlein war lange Zeit vielen Älteren bekannt als eine Person, die sozusagen als Dolmetscher von Walter Ulbricht in die Geschichte eingegangen ist. Zwei Meter von Khrushchev, naja, für Ulbricht, für Ulbricht. Khrushchev, 2 Meter groß und unübersehbar und auch mit einer ganz interessanten Stimme hat er den Khrushchev da Eberlein dargestellt. Und später war er dann tätig im Zentralkomitee der SED als stellvertretender Abteilungsleiter und ist dann 1986 auf dem 11. SED-Parteitag in die Funktion des Politbüromitglieds gewählt worden. Er war vorher dann zum ersten Sekretär der Bezirksleitung Magdeburg gewählt worden. Das hing damit zusammen, dass der Vorgänger Kurt Dittke wiederum die Nachfolge von Hanna Wolf als Rektor der Parteihochschule Karl Marx angetreten hatte. Also es war so ein Reformat innerhalb der Partei. Eberlein war also einer von denen, der dem Politbüro nicht sehr lange angehörte. 4 Jahre. Ja, also das war ähnlich wie bei Lorenz. Und sie erzählte nicht zu denen, die 20 Jahre da in so einer hohen Funktion tätig gewesen ist. Aber wie gesagt, die Familiengeschichte hat eine Rolle gespielt, ganz sicher. Und viele von euch, von Ihnen, kennen möglicherweise sein Buch, das er in den 90er Jahren unter dem Titel Geboren am 9. November veröffentlicht hatte. Das ist ja der Zufall der Geschichte, dass dieser 9. November eine besondere Rolle in der deutschen Geschichte spielt. Und Eberlein ist zu diesem Zeitpunkt auch geboren. Das waren die 3 Leute aus dem Politbüro, die nicht ausgeschlossen sind. Siegfried Lorenz, Werner Eberlein und Hermann Axen aus den schon genannten Gründen, die Gerd hier erwähnt hat. Alle anderen sind ausgeschlossen worden mit unterschiedlichen Abstimmungsergebnissen, muss man auch sagen. Nicht alle sind einstimmig ausgeschlossen worden. Bei Krenz wurde es zum Ende auch knapp, das muss man auch so sagen. Nach meiner Interpretation, vor allem des Textes von Egon Krenz, das er für die Schiedskommission vorbereitet hatte und vorgelegt hatte, war es so, dass der sich große Mühe gegeben hat, aus seiner Sicht eine Analyse der Situation darzustellen. Das hat er auch dann in der mündlichen Anhörung so gemacht und das hat durchaus Eindruck hinterlassen. Aber auf der anderen Seite standen natürlich die Dinge, die man ihm immer wieder vorgeworfen hatte, auch danach, zum Beispiel das Problem mit den Kommunalwahlen vom Mai 1989, dann der Besuch in China unmittelbar nach dem Massaker auf dem Platz des Himmlischen Friedens. Das waren Dinge, die ihm angelastet worden sind. Manche Dinge sind auch durch die Delegierung sozusagen eine Aufgabe an ihn zustande kommt, egal, er hat sich diesen Dingen gestellt und er hat allerdings auch deutlich gemacht, dass er zu den Personen gehörte, die unmittelbar nach dem 40. Jahrestag der DDR Verantwortung trug dafür, dass die Auseinandersetzung mit den Demonstranten auf der Straße friedlich verlaufen ist, dass es keinen Schusswaffengebrauch hat, keine militärischen Eingriffe gegeben hat. Das konnte nur der SED-Generalsekretär machen und das war Krenz und er hat das mit einer Reihe von Personen innerhalb der Führung der SED und auch der militärischen Führung, etwa mit dem General Strelitz, so organisiert. Ein paar Bemerkungen möchte ich noch machen zu der Bewertung all dieser Dinge. Wenn wir in die für unsere Begriffe ja nur doch überraschenden Berichte, Rezensionen oder Wiedergabe von Texten aus diesem Buch, das noch gar nicht erschienen ist, schauen, da sind wir schon ganz schön überrascht, dass das solche Aufmerksamkeit bisher erregt hat. Bin ja gespannt, wenn das Buch da ist, ob es dann auch noch so sein wird. Siegfried Prokop hat ja schon eine Rezension geschrieben, die allerdings noch nicht erschienen ist, die im Neuen Deutschland demnächst erscheinen wird, zur Buchmesse dann. Es wird noch mehr Dinge geben. Der Spiegel hat sich wohl auch schon mit den Texten, die in der Öffentlichkeit sind, beschäftigt. Ich zitiere mal kurz aus der Veröffentlichung in der Zeit, jetzt am vergangenen Donnerstag erschienen, Christoph Diekmann, wörtlich: Parteireinigung, Denunziation, Ketzergericht, Exkommunizierung, Verdammung und Verbannung bis hin zum Mord an den eigenen Gefolgsleuten, das sei auch in der SED passiert. Und dann wird Volkmar Schönebeck zitiert, der in seinem Artikel innerhalb dieses Buches dann sagt: In milderer Form wurde auch in der SED weiter denunziert, entlarvt, ausgegrenzt und liquidiert. Die Disziplinierung und Unterwerfung des Einzelnen sei im Selbstverständnis der Genossen tief verwurzelt gewesen. Ich habe in dem Interview, das hier heute, bevor wir hier mit der eigentlichen Sitzung beginnen konnten, gesagt, ja, aus meiner Sicht war das eine Situation, dass man mit stalinistischen Mitteln versuchte, oder besser mit poststalinistischen Mitteln versuchte, das, was in der DDR als struktureller Stalinismus anzutreffen war, auszutreiben. Aber, und dann wieder Volkmar Schönebeck, es war ein notwendiger Anachronismus. Jetzt kann man darüber diskutieren, ob das eine Sicht 30 Jahre danach ist, die außer Acht lässt, die schwierige Situation, in der sich das Land, die Partei und wir alle, die wir in diesem Land gelebt, gearbeitet und gewirkt haben, sozusagen gefangen waren von dieser Situation. Es war eine ganz, ganz schwierige Situation. Gerd hat ein paar Dinge genannt, die im Januar 1990 passiert sind. Ich habe mir ein paar Daten dazu nochmal aufgeschrieben. Da haben wir diese Großdemonstration von Treptower Ehrenmal am 3. Januar. Da haben wir dann diese Tagung der Schiedskommission des Parteivorstandshofs. Die Frage geht, wird es diese Partei überhaupt noch geben? Wird es nicht möglicherweise einen Neubeginn geben? Ich habe in diesem Interview auch gesagt, dazu stehe ich nach wie vor, ich war damals dafür, dass man einen Neubeginn wagt. Es ist anders gekommen, nun gut, das war die Entscheidung des Parteitages schon und dann auch die Entscheidung der Parteivorstandstagung. Man kann, in dem Interview bin ich auch gefragt worden, das ist dann nicht gesendet worden, weil der Text ohnehin schon zu lang gewesen, wurde ich als Historiker gefragt, was wäre denn passiert, wenn die andere Variante gegriffen hätte. Und ich habe dann gesagt, als Historiker kann man auf eine Frage, was wäre, wenn, gar nicht antworten, weil dazu fehlen die Quellen. Das ist gar nicht möglich, sich dazu zu äußern. Man kann höchstens politisch spekulieren und dazu war ich nicht bereit, das zu tun, weil ich natürlich also dazu keinen besonderen Anlass hätte, das zu tun. Gut, wir haben dann in der gleichen Zeit dann auch natürlich diesen Sturm auf die Stasi-Zentrale vom 15. Januar. Wir haben im gleichen Umfeld dann die Liebknecht-Luxemburg-Demonstration, die erste nach 1989, die in einer veränderten Struktur ablief, mit 100.000 Demonstranten, mehr sogar, ich weiß gar nicht mehr genau, wie viele das waren.
Ja, offiziell sind es 250.
Ja, also sehr, sehr viele, die damals, wir waren auch dabei, natürlich, viele waren dabei, von denen, die wahrscheinlich hier im Raum sitzen. Wir haben dann die Situation, dass am 26. Januar, das weiß aber keiner zu dem Zeitpunkt, im Kreml eine Sitzung stattfindet, in der Gorbatschow seine enge Führungsgruppe und die deutschlandpolitischen Spezialisten geladen hatte. Und dort entscheidet man, dass man nunmehr im Grunde genommen nicht mehr weiter an der Existenz der DDR festhält. So will ich es mal vereinfacht sagen, man könnte es etwas ausführlicher sagen. Wir haben das in einem Buch mit dem Titel Im Kreml brennt noch Licht auch dargelegt, schon 20 Jahre alt unterdessen, aber die Dokumente hier auch veröffentlicht. Hans Modrow fährt dann nach Moskau, 4 Tage später kommt zurück und verkündet seinen Plan für Deutschland, eigentlich Vaterland, was wiederum Gregor Gysi und die neue Parteiführung entsetzt, weil das war nicht abgesprochen. Das war mit der Parteiführung nicht abgesprochen, das war individuell von Modrow gemacht worden. Andererseits muss man sagen, es war eine Aussage, die wahrscheinlich zu diesem Zeitpunkt schon gar nicht mehr anders möglich war, angesichts des Gesprächs, was er vorher mit Gorbatschow geführt hatte. Und dann finden im Februar die beiden Treffen am 3. Februar in Davos zwischen Hans Modrow und Helmut Kohl und dann nochmal 10 Tage später der Besuch Modrows und seiner Delegation von Ministern auch außerhalb sozusagen der Geschäftsbereiche, also den Ministern ohne Geschäftsbereich, wie Matthias Platzek beispielsweise, der dabei war, Rainer Eppelmann, andere, die der Regierung der nationalen Verantwortung, wie sie damals hieß, angehörten, da in Bonn. Und da ist die Situation ja so, dass diese DDR-Delegation nicht mehr ernst genommen wird, weil ja aus Moskau schon ein anderes Signal gekommen war. Gut, Gerd hat vorhin erwähnt, dass zwischendurch auch die Entscheidung getroffen worden ist, die Wahl vorzuverlegen. Das war am 28. Januar, als die Regierung der DDR, also der Ministerrat, gemeinsam mit dem Runden Tisch diese Entscheidung trifft. Wahltermin 18. März 1990 und das Ergebnis ist bekannt. Die Allianz für Deutschland unter Führung der CDU erreicht 48% und die PDS, die vorher noch, ich weiß nicht genau wann das war, ach so, am 4. Februar die Umbenennung von SED-PDS in nur PDS beschlossen hatte, mit 16,4% doch ein beachtliches Wahlergebnis erreicht hat. Das ist das historische Umfeld, in dem wir uns hier bewegen und deshalb ist das, die Aussage von Volkmar Schöneburg von dem notwendigen Anachronismus ganz treffend, wie ich finde, in dieser Situation über diese Sitzung der Schiedskommission und der Parteiausschüsse. Und noch ein letztes Wort. Wir haben uns seit vielen Jahren mit der Publikation von Dokumenten aus der Geschichte der DDR und der letzten Phase der DDR vor allem ja beschäftigt, haben im Dietz Verlag mehrere Dokumentenbände in den 90er Jahren publiziert. Und wir haben im Jahr 2000 einen Aufsatz veröffentlicht mit dem Titel Deutsche Verwaltung beruht auf Schriftlichkeit. Da geht es darum, dass wir sagen wollten, wie ist das eigentlich mit dem Wert von Quellen, die wir durch die Öffnung von Archiven nun für uns zugänglich haben, mit denen wir umgehen können, mit denen wir historische politische Wertungen vornehmen können. Das ist damals kaum erwähnt worden. Das war ein Sammelband, in dem immerhin die Herausgeber Wolfgang Thierse, Ilse Spittmann-Röder und Johannes Kuppel gewesen, die über 10 Jahre Deutsche Einheit so ein Sammelband gemacht haben. Und uns ging es damals darum, die Bedeutung des veränderten Quellenzugangs für den Historiker zu würdigen und auch ein bisschen darüber nachzudenken, wie denn eigentlich dieses schwierige Verhältnis zwischen historischen Quellen, archivalischen Quellen einerseits und den Erinnerungen von Zeitzeugen ist. Und hier werden wir damit natürlich auch konfrontiert. Zeitzeugen sind die, die in der Schiedskommission gesessen haben. Zeitzeugen sind aber auch die, die im Parteivorstand gesessen haben. Ein Zeitzeuge sitzt hier hinten, wenn ich richtig gesehen habe, Heinz Wietze, der dabei gewesen ist in dieser Situation und diesen Tag, diesen 20. Januar, ganz sicher in einer besonderen Erinnerung habe, weil es hier um die Frage ging, existiert die Partei weiter oder existiert sie nicht weiter? Und für die Schiedskommission stand eben die Frage, macht das überhaupt noch Sinn? Gerd hat es gesagt, macht das überhaupt noch Sinn, hier diese Verfahren durchzuführen, wenn dann morgen vielleicht das Ende dieser Partei angesagt ist? Es ist anders gekommen, wie gesagt. Und vor diesem Hintergrund müssen wir uns mit dem historischen Umgang, der ja vom Sonderparteitag so beschlossen war und in der Parteiverstand auch weiter so übernommen worden ist, mit mir beschäftigen und sagen, ja, die Entscheidung ist damals getroffen und aus vielerlei Hinsicht hat sich bestätigt, dass eine Weiterexistenz dieser Partei doch einen wichtigen Einfluss auf die Entwicklung, besonders in den sogenannten neuen Bundesländern gebracht hat, mit Regierungsbeteiligung, mit zunächst Tolerierungsmodellen, wie dem sogenannten Magdeburger Modell, und dann eben aber auch mit dem ersten Ministerpräsidenten in Thüringen, mit Bodo Ramelow. Soweit meine Ergänzung dafür. Es wäre jetzt noch viel zu sagen, ich lasse das mal sein.